SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Ich stelle heute Side Effects von Steven Soderbergh vor. Und Brigitte Hering hat sich ganz generell mit dem Kino befasst. Einerseits mit der Rolle des Automobils auf der Leinwand und andererseits ganz generell mit der Zukunft des Kinos.
Hua!
Dazu wie üblich die Kurztipps und eine Tonspur. Hier sind sie, unsere Unverpassbaren der Woche, jene fünf Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Le Capital von Costa Gavras. Der legendäre Politregisseur von Z führt den CEO einer fiktiven Großbank vor, zeitgemäß wütend und saftig. Weniger Analyse, mehr Katharsis. Tupa de Aluri. Beyond the Hills von Christian Munju. Munju gelingt das Kunststück, Tarkovsky zu evozieren und dabei sich selber treu zu bleiben. Ein großartiger Film aus Rumänien um Glaube, Wahn, Exorzismus und Selbstverlust. Ginger and Rosa von Sally Potter. Zwei Teenager erleben im London der frühen 60er Jahre parallel zur Kuba-Krise ihre erste Lebenskrise. Simpel, direkt und packend. Paradies, Liebe von Ulrich Seidel. Das Höllische bei Seidel besteht wie immer darin, dass seine Inszenierung die Wirklichkeit so sehr auf den Kopf trifft, wie ein Hammer den Nagel. A perdre la raison von Joachim Lafosse. Warum bringt eine Mutter ihre Kinder um? Der Belgier Lafosse stellt die Frage mit einem kunstvollen Thriller, der an seine Landsleute, die Brüder Dardenne, erinnert. Und nun heißt es erstmal Ohrenspitzen für die Tonspur. Wie immer steht sie in einem lockeren Zusammenhang zum restlichen Inhalt dieser Rolle.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
I fell in love with this.
Look at that. Look, and they're driving right by. They don't even know what they're missing.
Well, it didn't used to be that way.
Oh, yeah?
Yeah. 40 years ago, that interstate down there didn't exist.
Really?
Yeah. Back then, cars came across the country a whole different way.
How do you mean?
Well, the road didn't cut through the land like that interstate. It moved with the land, you know? It rose, it fell, it curved.
Morning. Nice day, huh?
Cars didn't drive on it to make great time. They drove on it to have a great time.
Lassen Sie sich nicht täuschen, die Szene sieht ganz anders aus, als Sie sie wahrscheinlich eben vor Ihrem inneren Auge aufgebaut haben. Und wenn Sie den Film nicht erkannt haben, Auflösung wie immer am Ende der Rolle. Der amerikanische Regisseur Steven Soderbergh, bekannt geworden mit Six Lies and Videotape oder den erfolgreichen Oceans-Filmen mit George Clooney, hängt seine Regiekarriere an den Nagel. In Zukunft will er malen. Sein allerletzter Film, ein Liberace-Musical mit Michael Douglas in der Titelrolle, wird in 2 Wochen am Filmfestival in Cannes zu sehen sein. Und sein vorletzter läuft jetzt bei uns im Kino. Es ist ein Thriller mit dem Titel Side Effects, also Nebenwirkungen. Der Brite Jude Law spielt den New Yorker Psychiater Dr. Jonathan Banks. Eben hat er einen lukrativen Deal mit einer Pharmafirma abgeschlossen und verkündet das stolz seiner Frau.
50.000.
Really?
Yes.
Wow.
Really.
And what do you have to do?
Got a few meetings, recruit some patients.
Für die $50.000 müsse er ein paar Sitzungen absolvieren und ein paar Patienten für ein neues Antidepressivum rekrutieren. Und da kommt ihm die hübsche Emily wie gerufen. Ihr Suizidversuch prädestiniert die depressive junge Frau für das neue Mittel. Und es hilft ihr wirklich. Bis sie mit einem blutigen Messer in der Hand neben der Leiche ihres Mannes aufwacht. Der Psychiater ist entsetzt. Er sucht Emilys frühere Ärztin auf, die von Catherine Zeta-Jones gespielte Dr. Siebert, und die beruhigt ihn. Man könne die junge Frau doch nicht dafür verantwortlich machen, wenn sie sich an gar nichts erinnere.
John, you can't follow them around, taking things out of their hands they might use to hurt themselves. We see them for an hour a day, maybe a couple of times a week.
I think they're gonna charge her.
With what? You said she has no memory. No criminal intent. They can't do that.
Keine Erinnerung, keine kriminelle Absicht. Die Patientin kommt wohl frei. Aber Jonathan Banks kommt unter Druck. Schließlich hat er das unerprobte Mittel verschrieben.
Nobody here has ever had a bad result. Nobody has had a client react to a side effect.
Your arrogance here is breathtaking. You take no responsibility.
Deine Arroganz ist atemberaubend, meint deine Kollegin, und die Praxisgemeinschaft schließt ihn aus. Seine Frau lässt ihn sitzen. Da fällt Jonathan Banks etwas ein, was ihm Kollegin Siebert früher gesagt hat. Jeder Kardiologe kann Herzinfarkte vorhersagen. Man sieht das am Blut. Aber die Lügen, die sehen wir nie.
The cardiologist can see it coming, the heart attack. From the tests. It's in the blood. But who can see the lies?
Steven Soderberghs letzter Kinothriller ist ein Hybrid. Side Effects fängt an wie ein dokumentarischer Pharma-Thriller über Gier und Korruption. Und dann wandelt sich der Film zusehends in etwas anderes, etwas, das es seit den 80er Jahren kaum mehr gegeben hat im Kino. Einen Thriller über kalkulierte Gier und psychopathische Bösartigkeit. Wer die Referenzen erkennt und saftiges Unterhaltungskino mag, ist mit den Nebenwirkungen von Side Effects bestens bedient. Side Effects von Steven Soderbergh läuft jetzt bei uns im Kino. Woran denken Sie, wenn Sie Aston Martin hören? An James Bond natürlich. Und wenn Sie einen alten Citroën mit hervorstehenden Kotflügeln sehen, an eine Verfolgungsjagd im Gangsterfilm der 40er Jahre wahrscheinlich. Das Auto ist im Kino viel mehr als nur ein Transportmittel. Brigitte Hering.
Das Automobil ist fast gleich alt wie der Film. 1891 wurden die ersten Autos in Serie hergestellt. 1895 lernten die Bilder laufen. Oder in unserem Fall fahren. Das Auto ist ein wichtiger Schauplatz im Kino. Es wird diskutiert, gestritten, geliebt. Aus fahrenden Autos wird geschossen, geflucht und manchmal ein nacktes Hinterteil gezeigt. Autos stürzen von Klippen, explodieren und auf dem Hintersitz lauert nicht selten das Böse. Über das Auto im Kino gibt's ganze Internetseiten, wie etwa die Datenbank Internet Movie Car Database. Ich möchte hier aber völlig subjektiv nur an einige wenige Kultautos der Filmgeschichte erinnern. Kino ist magisch. Alles ist möglich und spezielle Aufgaben erfordern spezielle Autos. So wie dieses hier.
You'll be using this Aston Martin DB5 with modifications.
In Goldfinger präsentiert Q dem erstaunten Bond das neue Dienstauto. Und der hübsche Aston Martin wurde zum Kultauto der Kinogeschichte. Nicht zuletzt auch wegen dem kleinen roten Knopf im Schaltknüppel.
You see the gear lever here? Now if you take the top off, you'll find a little red button. Whatever you do, don't touch it.
No, why not?
Because you'll release this section of the roof and engage and fire the passenger ejector seat.
Ejector seat, you're joking.
I never joke about my work, 007.
Je fantastischer die Filme in der Filmgeschichte sind, desto fantastischer sind auch die Fähigkeiten der Autos. Das Batmobil, Batmans Gefährt, konnte 1966 nicht nur fliegen, sondern gleich seine Reifen selber reparieren.
Robin, turn on the automatic tire repair device.
Und manche Autos sind nicht nur fahrende oder fliegende Untersätze, sie werden gar zum Leben erweckt, haben einen eigenen Willen und eine eigene Sprache.
What a funny noise it's making! It's talking to us. All engines talk.
What's it saying?
It's saying, chitty 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 chitty.
Chitty Chitty Bang Bang heißt dieses Auto aus dem gleichnamigen Kinderfilm aus dem Jahr 1968. Es ist ein wunderschöner Oldtimer, der nicht nur fliegen und schwimmen kann, sondern auch als Retter in der Not einspringt. Chitty Chitty Bang Bang hatte viele Vorgänger und Nachfolger in der Kinogeschichte. Von Herbie, dem frechen Käfer, bis zum Rennauto Lightning McQueen aus Pixar's Cars reicht die Spanne. Manchmal aber fährt im Film ein Auto tatsächlich nur von A nach B. Und manchmal, da fährt das Auto auch gleich selber ins Kino. Ins Autokino.
Ins Kino gehen wir, um uns überraschen zu lassen, um Emotionen zu erleben und um zu staunen. Über verrückte Geschichten, berührende Momente, über unglaubliche Bilder, über die Darstellung des Unvorstellbaren. Jetzt aber, mit der digitalen Revolution, ist plötzlich alles möglich im Kino und es braucht viel, um uns wirklich noch zu überraschen. Brigitte Hering stellt ein paar Fragen zur Zukunft des Kinos.
Haben wir nach der digitalen Revolution das Staunen verlernt? Wird uns das Kino in Zukunft langweilig? Simon Spiegel, Science-Fiction-Experte und Filmjournalist. Wann haben Sie zum letzten Mal so richtig gestaunt im Kino?
Ein Kurzfilm, The External World von David O'Reilly. Das ist ein Film, den kann man eigentlich fast nicht beschreiben. Das ist digitale Animation, das ist ein Film, der eigentlich fast alles, was irgendwie an digitalem oder animationstechnischem gibt, verwurstet zu einer unglaublichen Collage. Der Film ist unglaublich witzig, ironisch, berührend, philosophisch. Ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, das ist nun aktueller als das, geht's nicht.
Und Sie, Reto Bühler, Filmwissenschaftler und Kurator einer Filmreihe Das Kino der Zukunft. Welcher Film hat Sie zuletzt zum Staunen gebracht?
Ja, was mir spontan in den Sinn kommt, ist jetzt Sehnsucht von Valeska Griesebach. Ein Film, der so der neuen Berliner Schule zugerechnet wird. Ein Film, der extrem reduziert ist, aber ganz präzis gefilmt und wunderbar arbeitet mit der Kamera und mit dem Licht, auch wenn das alles so aussieht, als wäre es ohne den geringsten Aufwand oder die geringste Vorbereitung gedreht worden, der auch ganz stark vom Prinzip der Reduktion lebt und gerade in der Zeit heute, wo alles möglich ist, zeigt, dass die Kunst der Reduktion und der Konzentration im Kino immer wichtiger wird.
Ist das Kino ein Auslaufmodell? Schauen wir Filme nur noch zu Hause? Gibt es überhaupt in Zukunft noch Kino? Wie sieht das Kino im Jahr 2050 aus, Reto Bühler?
Gar nicht viel anders als heute. Das ist ein Ort, wo das Licht langsam ausgeht, wo es dunkel wird, wo es still ist, bis das Licht auf der Leinwand angeht. Ja, das ist für mich das Entscheidende. Eine Qualität des Kinos ist, dass man gezwungen wird, 1,5 Stunden etwas zu gucken, was man nicht selber bestimmen kann und jede Minute sich entscheiden muss, geht's weiter oder geht's in die andere Richtung weiter. Ich glaube, das ist eine Qualität, die eigentlich fast noch mehr geschätzt werden wird 2050.
Simon Spiegel, wenn Sie einen Science-Fiction-Film drehen würden, der im Jahr 2050 spielt und in dem ein Kino vorkäme, wie sähe das aus?
Das Setting ist eine futuristische Metropole, in der es keine Natur mehr gibt, in der alle Leute mit fliegenden Autos umherfahren. Und dann gibt's in einem kleinen Hintergasse gibt's noch dieses Kino. Und dort trifft sich dann eine kleine Gruppe von Freaks. Und die schaut sich noch Filme auf 35 mm an. Und die schauen sich nun in diesem Setting, wie ich mir vorstelle, Barry Lyndon von Stanley Kubrick an. Ein Film, der bei Kerzenlicht gedreht wurde. Und das Publikum sitzt vor Glück weinend im Saal.
God help us in the future.
Anlass dieser Fragen von Brigitte Hering ist die Reihe Kino der Zukunft, die zurzeit im Zürcher Kino Xenix zu sehen ist.
Und das Kino der Zukunft ist auch Thema in dieser Sendung. Ich bin Brigitte Hering. Die digitale Revolution hat das Kino innerhalb kurzer Zeit verändert. Filme werden anders produziert, projiziert und sie werden auch anders konsumiert. Was passiert mit dem über 100-jährigen, sehr beliebten Medium? Wohin geht die Reise? Wie schauen wir Filme? Wo schauen wir sie? Und was für Filme schauen wir überhaupt noch? Darüber spreche ich mit Reto Bühler. Er ist Filmwissenschaftler und hat das Programm im Kino Xenix zusammengestellt. Und mit Simon Spiegel. Er ist auch Filmwissenschaftler und Filmjournalist. Er hat seine Dissertation über Science Fiction geschrieben und er arbeitet auch am Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule der Künste mit über den analogen und digitalen Film. Sie sind also beide Zukunftsexperten. Reto Bühler, meine erste Frage an Sie. Sie haben die Reihe Das Kino der Zukunft genannt. Warum denn Zukunft? Haben Sie hellseherische Fähigkeiten?
Nein, das ist natürlich ein Titel, der auch ein bisschen ironisch gemeint ist oder nicht ganz ernst gemeint. Es ist ganz klar, dass wir hier keine Zukunftsforschung betreiben können und genauso wenig wissen wie jeder andere, was wir nächstes Jahr im Kino für Filme sehen werden. Aber der Anlass war eigentlich, dass wir finden, dass es ein sehr wichtiger und guter Moment ist, jetzt im Zusammenhang mit dieser digitalen Umstellung sich einmal Gedanken zu machen, welche Filme man gerne in Zukunft im Kino sehen möchte und was überhaupt noch die Funktion des Kinos ist, für welche Filme man überhaupt noch zu Hause das Sofa verlässt und den Weg ins Kino macht.
Das ist ein gutes Stichwort, das Sofa verlassen und sich auf den Weg machen. Darüber werden wir auch noch sprechen, über den Ort, wo wir Filme konsumieren. Erst aber meine Frage an Simon Spiegel als Science-Fiction-Spezialist, was in den letzten, es sind wenige Jahre oder sogar nur wenige Monate mit dem Kino passiert ist, das ist ja rasend schnell. Das ist ja wirklich fast noch mehr passiert, als man sich als Science-Fiction-Forscher und Experte wünschen könnte.
Nun, als Science-Fiction-Experte bin ich eigentlich auch nicht wirklich Spezialist für die Zukunft, denn als Filmwissenschaftler kann ich nur anschauen, was schon gemacht wurde. Also ich bin eigentlich immer Historiker, der zurückschaut. In dem Sinne muss ich das ein bisschen relativieren mit der Zukunft. Aber es ist tatsächlich so, dass der Wechsel, vor allem jetzt auf der Seite der Projektion, also der Technik in den Kinos, unglaublich schnell fortgeschritten ist. Bei der Produktion hat sich das schon länger abgezeichnet. Aber noch vor 5 Jahren hätte wahrscheinlich niemand gesagt, dass wir heute im Jahr 2013 eigentlich nur noch digitale Projektionen in den Kinos haben. Das ist wirklich, das ist innerhalb von ungefähr 3-4 Jahren ist das rasend schnell gekommen. Muss ich aber auch sagen, jetzt filmhistorisch betrachtet, ist das nicht so ungewöhnlich, dass solche Wechsel so schnell kommen.
Der Wechsel, der technische Wechsel, ist der Anlass auch in die Zukunft zu schauen. Wir wollen in dieser Sendung aber nicht nur über die Technik sprechen, sondern über Filminhalte. Wofür geht man noch ins Kino? Was sehen wir? Was zeichnet sich ab? Man kann ja immer nur von Trends sprechen. Aber um das zu machen, müssen wir wirklich noch ein bisschen bei der Technik auch bleiben. Technisch, Sie haben es gesagt, es wird digital projiziert. Sie, Reto Bühler, Sie sind in einem Programmkino. Sie zeigen ja auch ältere Filmreihen, Filme aus der ganzen Filmgeschichte. Schauen Sie neue Filme, die digital produziert werden, anders als die alten analogen Filme?
Also ich merke jetzt im Kino, ich sehe den Unterschied, ob jetzt ein Film ab 35 mm läuft oder digital projiziert wird. Aber es ist nicht ein Unterschied, der mir persönlich eine sehr große Rolle spielt. Was für uns als Programmkino grundsätzlich anders ist, ist, dass wir wirklich die neuen Filme nur noch digital bekommen. Das ist auch der Grund, weshalb wir hier einen digitalen Projektor angeschafft haben. Wir haben das große Glück eigentlich, dass wir das eines der ganz wenigen Kinos jetzt noch in der Schweiz über beide Projektionsmöglichkeiten verfügen. Das heißt, über einen neuen digitalen Projektor und über einen alten 35 mm Projektor, wo da, so wie man das von früher kennt, das alte Filmband noch durchrattert. Also wir haben eigentlich jetzt das Privileg, dass wir auch immer noch sehr gut auf das historische Erbe zurückgreifen können. Und das ist im Moment tatsächlich für viele ein großes Problem, dass sie sich damit für den Moment wie von der Filmgeschichte abgeschnitten haben. Natürlich wird da vieles restauriert, aber das ist natürlich eine große Einschränkung von der Programmation her, wenn man nur noch digital projizieren kann.
Simon Spiegel?
Ja, das ist auch wirklich ein Problem für die ganze Archivierung und auch für die Erforschung, dass wir jetzt wirklich erlebt haben, wie eigentlich ein ganzer Industriezweig wegbricht und auch sehr viel Know-how verloren geht, weil plötzlich Kopierwerke schließen, die Leute, die bis vor kurzem für das zuständig waren, die sind arbeitslos, stehen auf der Straße und wir wirklich eigentlich das Problem haben, jetzt plötzlich, wir haben 100 Jahre Filmgeschichte, die eigentlich nicht mehr an den Orten, wo sie hingehört, nämlich in den Kinos, abspielbar ist. Natürlich, ich möchte das nicht überdramatisieren, das wird sich irgendwie einpendeln, aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt eigentlich hier diesbezüglich einen Bruch erleben, der doch ziemlich einzigartig ist. Weil was den Film eigentlich ausgezeichnet hat, ist, dass wir wirklich fast 100 Jahre lang, egal wo der Film gemacht wurde und wo dieses Kino stand, wir konnten einen 35mm Streifen nehmen und in einen Projektor einspannen und das lief. Und diese Situation haben wir heute nicht mehr.
Simon Spiegel, es gibt ein relativ junges Forschungsprojekt, was sich eben genau damit auseinandersetzt, was das mit dem Publikum macht, dieser technische Wechsel. Sie haben das untersucht in einem Forschungsprojekt. Sie haben den Leuten Filme, die gleichen Filme gezeigt. Können Sie uns ein bisschen erklären, was das für ein Projekt war und auch, was die Leute wirklich gesehen haben?
Das ist das Nationalfonds-Forschungsprojekt Analog Digital. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt der Zürcher Hochschule der Künste, der Universität Zürich und der Universität Bern. Und die Ausgangsfrage war, gibt es einen Unterschied in der Wirkung der Filme abhängig davon, wie sie gedreht wurden. Also es ging uns hier ursprünglich nur darum, um das Material, auf dem gedreht wird, also wird analog gedreht oder digital gedreht. Zu dem Zeitpunkt, als wir mit diesem Projekt begonnen haben, war die ganze Frage der Projektion war eigentlich noch nicht wirklich aktuell. Da sieht man auch, wie schnell dieser Wechsel kam. Was wir dann gemacht haben, war, dass Studierende der Zürcher Hochschule der Künste Kurzfilme gedreht haben, die parallel mit zwei Kameras gedreht wurden, mit einer 35mm Kamera und einer digitalen Kamera. Und zwar so, dass wir genau identische Bildausschnitte hatten. Und die haben wir dann verschiedenen Testzuschauern vorgeführt. Also das war alles zusammen, waren es dann etwas über 300 Leute. Und haben dann mit Fragebogen versucht herauszufinden, ob es einen Unterschied gibt in der Wirkung. Das Ergebnis war, dass das Aufnahmemedium keinen Unterschied macht. Interessanterweise haben wir dann auch noch einen Versuch gemacht, in dem wir die Projektionsart variiert haben. Also der größte Teil des Publikums hat digitale Projektion gesehen, wie sie heute üblich ist. Eine Publikumsgruppe hat die Filme auf 35mm Projektion gesehen und da gab es dann tatsächlich Unterschiede. Die sind statistisch gesehen jetzt nicht signifikant, aber die Tendenz ist klar. Also es sind keine zufälligen Effekte. Es ist tatsächlich so, dass die auf 35mm projizierten Filme beim Publikum besser ankamen, dass die emotionale Wirkung stärker war.
Sie haben gesagt, es ist nicht signifikant, aber die emotionale Wirkung ist stärker beim 35mm bei der Projektion. Das heißt, man schneidet das gesamte Kinopublikum, man schneidet dem einen Teil der Emotionen weg. Reto Bühler als Mitarbeiter eines Kinos, der Filme programmiert. Ist das nicht grauenhaft für Sie, so zu hören?
Wenn man das so formuliert, klingt das grauenhaft. Andererseits frage ich mich da schon, wie fest das auch jetzt einfach an Erfahrungshintergründe gebunden ist. Wir gehören einer Generation an, die noch mit diesem 35mm Kino groß geworden ist, die seine ersten Kinoerfahrungen mit diesem Medium gemacht hat und die sich halt genau an diesen Look gewöhnt ist. Und das löst natürlich ganz viel aus, wenn man einen Film so sieht. Bei uns im Programmkino stehen wir dann viel öfters eigentlich vor der Entscheidung, zeigen wir jetzt eine alte, rotstichige, verkratzte 35mm Kopie oder halt eine neu restaurierte digitale, die dann halt vielleicht vom Look her ein bisschen kälter ist, die aber dafür halt so viel fehlerfreier daherkommt, dass dann wirklich wieder die Frage sich von neuem stellt, was jetzt tatsächlich besser ist.
Diese technischen Voraussetzungen, die verändern ja nicht nur, wie wir den Film sehen, sondern sie verändern auch die Inhalte. Und darauf gehen Sie ja in Ihrer Filmreihe auch ein, Reto Bühler. Es gibt Filme, die mit neuen Mitteln gemacht wurden, die man vor 5 Jahren noch nicht hätte machen können. Was kann alles passieren mit dem Inhalt jetzt, mit der digitalen Revolution? Was ist möglich, was vorher nicht möglich war?
Also es gibt, glaube ich, 2 Dinge, die man beobachten kann. Das eine ist halt, dass dank der Digitalisierung doch so eine Art Demokratisierung der Filmproduktion stattgefunden hat. Das heißt, es ist heute möglich, mit einem sehr viel kleineren finanziellen oder technischen Aufwand einen Film zu produzieren. Man kann den jetzt salopp gesagt auf dem Handy drehen und dann auf dem Laptop schneiden. Es gibt natürlich nicht automatisch einen guten Film, aber doch gerade jetzt für die Produktion aus Schwellenländern und so hat das einen Einfluss, dass da wieder Zugang zum Markt eigentlich erleichtert worden ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich dank der digitalen Bildverarbeitung oder Manipulation sind wir heute an einem Punkt angelangt, wo es halt doch tatsächlich möglich ist, fast jedes denkbare Bild auch tatsächlich dann auf der Leinwand umzusetzen. Also dass es da so wie eine sehr große Entfesselung aller Möglichkeiten gibt. Und das ist sicher etwas, was jetzt auch durch die Digitalisierung sehr stark Vorschub bekommen hat.
Also gerade das mit der Demokratisierung, das ist natürlich richtig, aber wie Rita Bühler auch gesagt hat, das allein garantiert eben noch keine guten Filme. Ich weiß nicht, von wem dieser Spruch ursprünglich stammt. Ich habe ihn schon an verschiedenen Orten gelesen, aber wenn man sich Literatur anschaut, es gibt nichts Billiges als einen Bleistift und ein Stück Papier. Das kann sich jeder kaufen. Dennoch hat die Zahl der Meisterwerke ist konstant geblieben. Also nur weil die Werkzeuge verfügbar sind, das allein garantiert eigentlich noch nicht gute Filme. Es wird sicher heute viel mehr produziert. Es wird mehr zugänglich gemacht. Ob das nun wirklich der Qualität zuträglich ist, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich möchte niemandem verbieten, Filme zu machen, aber ob dadurch automatisch mehr Interessantes entsteht, weiß ich nicht.
Sie haben es gesagt, Reto Bühler auch, es ist ganz, ganz viel möglich. Unsere Ansprüche als Zuschauerin, meine Ansprüche steigen aber damit irgendwie ganz schnell. Also wenn ich heute Jurassic Park gucke, diesen Film über die Dinosaurier von Steven Spielberg, dann denke ich, mein Gott, ist das noch sehr primitiv animiert. Diese Tiere, die bewegen sich noch so, dass man sieht, das sind keine echten Tiere. Heute habe ich den Anspruch, dass, obwohl ich weiß, dass es keine Dinosaurier mehr gibt, dass sie sich bewegen, als wäre es ein Tier, was ich mir im Zoo anschaue. Sind wir da an einem Punkt angelangt, wo man dem Publikum inhaltlich nichts mehr Neues bieten kann? Ich meine jetzt im Sinn von fantastischen Welten, sind wir an einem Endpunkt angelangt?
Also ich glaube nicht, dass die Veränderung jetzt so grundsätzlich ist. Ich meine, es gab permanent diese Verbesserung auf Seiten der Tricktechnik, die sich dann irgendwann überholt hat, also schon vor dem Einsetzen der digitalen Technik. Aber ich denke schon, dass wir heute von unserem Alltag her, den wir permanent vor dem Bildschirm verbringen und jeder weiß, was eigentlich in Sachen Bildmanipulation alles möglich ist, dass es da vielleicht eine gewisse Abnutzungserscheinung gibt, was das Staunen anbelangt, also dass man einfach weiß, auch wenn man irgendetwas Unglaubliches sieht, dann muss man dann sogar jeweils noch am Schluss des Filmes hinschreiben, das wurde ohne digitale Tricktechnik gemacht. Also ein gutes Beispiel ist der Film C'était un rendez-vous von Lelouch. Das ist eine Autofahrt durch Paris mit unglaublichem Tempo. Und wenn man das heute guckt, dann denkt jeder, aha, das ist irgendwie geschnitten und manipuliert und so weiter und so fort. Und da muss man am Schluss quasi noch hinschreiben, dieser Film wurde ohne Schnitt und ohne solche Bildmanipulationen gedreht. Also das ist auch ein Film aus den 70er Jahren, von daher weiß man das. Aber das ist einfach zum Illustrieren, dass man dann das quasi schon deklarieren muss, dass keine digitale Technik im Einsatz ist, damit das Staunen nicht einfach durch ein Abnicken beeinträchtigt wird, glaube ich, ja.
Also das ist eine Art Gegenbewegung, so wenn wir jetzt sagen, das Kino in Zukunft, wir staunen in Zukunft über Sachen, die aus der Vergangenheit kommen und wiederkommen. Kann man das so übers Kreuz formulieren, Simon Spiegel?
Also ich bin grundsätzlich nicht ganz einverstanden mit dem, was Reto Bühler gesagt hat. Es ist sicher so, diese Abnutzungserscheinung, die gibt es, aber ich halte das nicht für ein grundsätzlich neues Phänomen. Das Phänomen, dass technisch etwas Neues möglich ist und wir als Zuschauer beeindruckt sind, das hat es schon immer gegeben. Seien das früher Tricktechniken gewesen oder riesige Bauten oder, ich weiß nicht, ein Film mit 10.000 Statisten, das hat es schon immer gegeben. Gleichzeitig der Effekt, dass solche Dinge sich abnützen, ist auch immer gegeben. Aber ich glaube, viel entscheidender ist eigentlich immer, baut ein Film nur auf die Effekte, damit wir von denen überwältigt werden, oder werden diese Effekte eben auch ästhetisch und inhaltlich interessant eingesetzt. Und gerade wenn wir jetzt Jurassic Park nehmen, praktisch im gleichen Jahr ist Terminator 2 von James Cameron erschienen, das ist so der andere Durchbruchfilm in Sachen digitaler Tricktechnik mit morphenden Robotern und so weiter. In meinen Augen ist das ein Film, der, obwohl er tricktechnisch, wir das alles kennen, hundertprozentig funktioniert, den ich wirklich für ein Meisterwerk des Actionfilms halte, bei dem es meiner Meinung nach wirklich gleichgültig ist, dass diese Tricktechnik eigentlich überholt ist, weil der Film einfach als Film funktioniert und weil diese Tricktechnik interessant eingesetzt wird. Ich habe kürzlich den Stummfilm The Thief of Baghdad gesehen von 1924 mit Douglas Fairbanks. Das ist so eine 1001-Nacht-Verfilmung. Die Tricktechnik ist aus heutiger Sicht natürlich vollkommen primitiv. Wenn dieser fliegende Teppich durch die Luft fliegt, sehen wir alle, wie das gemacht ist. Und dennoch ist das ein unglaublich charmanter Film, weil der einfach ästhetisch schön gemacht ist. Also ich glaube auch, dass die Tricktechnik in dem Moment, wo die wirklich einer Selbstzweck wird, altert die sehr schnell. In dem Moment, in dem Tricktechnik inhaltlich, ästhetisch ein sinnvolles Ganzes bildet, ist dieser Alterungseffekt in meinen Augen sehr viel weniger problematisch. Das andere, dass quasi das Altmodische, das Handgemachte dadurch einen neuen Wert erhält, das ist, glaube ich, tatsächlich zu beobachten. Und wir haben ja auch diese Tendenz, was wir auch in diesem Programm, das Reto Bühler zusammengestellt hat, sehen, dass wir sagen, okay, angesichts dieser unglaublichen Möglichkeiten besinnen wir uns auf das Wesentliche, reduzieren wir, machen wir Filme ohne Schnickschnack, Filme, die sich wirklich, die auf den Punkt genau gemacht sind, wie zum Beispiel Jella von Christian Petzold. Das ist ein Film, der eigentlich in vieler Hinsicht sehr altmodisch ist, der ganz auf Schauspiel und Geschichte ausgerichtet ist. Es ist die Geschichte einer Frau, die eigentlich einer Dreiecksbeziehung ist zwischen ihrem Mann, der sie in einem drögen Vorort festhalten will, oder ihrem Verlobten, der sie in einem drögen Vorort festhalten will, und die eigentlich hinaus in die Welt will und dort einen halbseidenen Geschäftsmann kennenlernt. Das ist ein Film, und Christian Petzold und so die ganze Strömung von Filmemachern um ihn herum, deren Markenzeichen ist eigentlich, dass sie wirklich in dem Sinn altmodische Filme machen, die sehr auf Schauspieler konzentriert sind, die sehr auf den Punkt genau inszeniert sind. Und das merkt man auch bei der Arbeitsweise. Also Petzold ist einer, der zuerst mal mit den Schauspielern ganz lange arbeitet, und wenn das dann stimmt, dann wird gedreht.
Sie sagen jetzt altmodisch. Die altmodischen Filme sind wieder die Zukunft. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Reto Bühler, Sie wollten gerade unterbrechen. Es brennt Ihnen auf der Zunge. Wahrscheinlich ist Ihnen das altmodisch unbequem.
Nein, ich möchte einfach auch noch etwas sagen zum Einsatz von Spezialeffekten oder von der digitalen Technik. Und ich denke nicht, dass das Problem unbedingt nur eines jetzt eine Abnutzung ist auf Seite der Zuschauer, sondern halt auch auf Seite der Produktion, dass dadurch, wenn man mit solchen Effekten arbeitet, halt ich das Gefühl habe, dass oft ein großer Teil der Konzentration oder des Aufwandes dann auf diese Effekte verwendet wird. Und das habe ich jetzt einfach beim Zusammenstellen dieses Programms auch bemerkt. Wir haben eigentlich einen Film jetzt im Programm, der so quasi der Paradefilm ist für wirklich eine entfesselte Kamera, für eine Wahnsinnsästhetik und für ein sinnliches Erlebnis, das nur dank digitaler Technik möglich ist. Das ist Enter the Void von Gaspar Noé, der wirklich jetzt dank dieser digitalen Technik zu einem Bildrausch führt, der sehr eindrücklich ist. Aber es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dieser Film eine total bescheuerte Geschichte erzählt. Ich werde den Verdacht nicht los, dass das leider dieser Aufwand, der dann auf dieser ästhetisch-technisch innovativen Ebene betrieben wird, leider ganz oft zu Lasten des Kerngeschäfts, also der Geschichte und der Ausarbeitung der Figuren geht. Und deshalb finde ich eben auch, gerade in dieser Zeit, in der alles möglich ist, finde ich die Strategie, sich, sei es aus äußerem Zwang oder wirklich auch aus innerer Überzeugung, ganz bewusst in der Art und Weise zu beschränken, also in der Art und Weise, wie man den Film dreht, mit den Mitteln, um sich wirklich zu fokussieren auf das Wesentliche des Films, das, glaube ich, sich jetzt Technik hin oder her oder auch in den letzten Jahren gar nicht so grundlegend verändert hat.
Also das Geschichtenerzählen wird immer wichtig sein und bleiben im Kino, auch im Kino der Zukunft. Sie haben ganz viele Filme, in denen eben die Technik oder auch die technische Wende irgendwo im Hintergrund mitspielt oder gar nicht, sondern wo es wirklich auch darum geht, was für Geschichten erzählen wir? Was für Geschichten erzählen junge Filmemacher? Davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Kino der Zukunft ist natürlich auch ein Kino der sehr jungen Filmemacherinnen. Sie machen dieses Kino. Was brennt denn auf den Nägeln? Was gibt es noch zu erzählen, was noch nicht erzählt ist? Oder ist das auch eine Frage, die man so gar nicht stellen muss? Kann man immer wieder die gleichen Geschichten erzählen? Und es ist interessant.
Da bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits glaube ich tatsächlich, dass letztlich es eigentlich nur ein gewisses Arsenal von Geschichten gibt, die immer wieder erzählt werden. Und dass in gewissem Sinne die Geschichte selbst gar nicht so relevant ist, sondern mehr die Frage, wie erzähle ich sie? Und dass es immer wieder neue Arten gibt, die gleiche Geschichte zu erzählen. Billy Wilder hat das mal sehr schön gesagt, sinngemäß, am Schluss ist es eigentlich immer Boy meets Girl. Und das kann man dann auf ganz unterschiedliche Weise erzählen. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber so viele Grundplots gibt es nicht. Andererseits entstehen auch immer wieder neue Arten. Und wenn wir jetzt gerade die Reihe anschauen, die Reto Bühler da zusammengestellt hat, da ein Film, über den ich sehr glücklich bin, dass er es ins Programm geschafft hat, das ist The Limits of Control von Jim Jarmusch. Das ist ein Film, der im Grunde keine Geschichte mehr erzählt. Das ist, kann man sagen, das sind nur noch Versatzstücke eines Thrillers. Wir haben eine Figur, einen Killer, der durch Spanien reist und eigentlich nichts macht, Leute trifft, mit denen sinnlose Gespräche führt und am Ende dann tatsächlich jemanden umbringt, was wahrscheinlich sein Auftrag war. Aber es ist ein Film, der, würde ich sagen, eigentlich die Reduktion so weit führt, dass er eigentlich auch den Plot hinter sich lässt. In meinen Augen, ich bin ein großer Jarmusch-Fan, ist das ein Meisterwerk, das nur ein Filmmacher machen kann, der schon seit Jahren an der Reduktion der Mittel arbeitet, wie es Jarmusch tut und das immer mehr reduziert und der dann an einem Punkt ankommt, wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt habe ich so weit reduziert, dass ich nicht mal mehr eine Geschichte erzähle. Ich halte diesen Film wirklich für großartig. Andererseits muss man auch sagen, dass das auch eine gewisse Art ein Endpunkt ist. Also Jarmusch kann jetzt nicht in den nächsten 20 Jahren lauter solche Filme machen, weil das geht irgendwie nur, nachdem er eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Und ich würde auch behaupten, das kann er nur einmal machen. Beim nächsten Film muss er wahrscheinlich wieder mehr erzählen. Oder vielleicht noch weiter reduzieren, wie ich es mir gar nicht vorstellen kann.
Reto Bühler, was ist für Sie das Kino der Zukunft, ganz inhaltlich gesehen?
Ich möchte doch noch einmal auf die Demokratisierung zurückkommen. Ich glaube, bei uns spielt das vielleicht nicht so eine Rolle. Und ich gebe natürlich Simon Spiegel recht, dass der Zugang zu Technik nicht automatisch für Qualität bürgt. Ich bin aber wirklich der Überzeugung, und das ist auch etwas, was viele Leute berichten, die jetzt auch an den großen Festivals sind, dass für Filme aus Schwellenländern oder aus jetzt schwächer entwickelten Regionen dieser Welt, das eine große Chance ist. Das heißt, es gibt tatsächlich sehr überraschende Filme zu entdecken aus Regionen, die bisher nicht bekannt waren. Also ich denke jetzt da vor allem an Südostasien. Ich denke zum Beispiel an Brillante Mendoza, dem ja der zweite Teil dieses Monatsprogramms hier im Xenix gewidmet ist. Das ist ein Filmemacher aus den Philippinen, der wirklich mit ganz einfachen Mitteln eine sehr eigenwillige neue Filmsprache entwickelt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so Drittweltkino in Anführungs- und Schlusszeichen, dass man quasi so ein bisschen herabblickend als Mitleidskino so bezeichnen kann, sondern das ist total auf Augenhöhe mit dem Filmschaffen des Westens, aber trotzdem auch mit sehr reduzierten Mitteln produziert. Und das ist etwas, was ich glaube, also ein gutes Beispiel dafür, dass hier etwas möglich ist, was wirklich vor der Digitalisierung nicht möglich gewesen wäre. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt doch festgestellt, oder das ist natürlich auch etwas, was mich jetzt interessiert, dass jetzt quasi 25 Jahre ungefähr nach dem Mauerfall es wieder eine neue Generation von Filmemachern gibt, die sich an politische Themen heranwagt. Also ich wage dazu behaupten, dass man jetzt langsam dieses Stigma überwunden hat, oder es hieß immer ja früher in den 70er Jahren, da gab es noch politisches Kino und heute gibt es keines mehr. Und die Welt ist natürlich viel komplexer geworden und es ist viel schwieriger geworden, Position zu beziehen. Aber ich glaube zu merken, dass da eine Menge interessante Filme in den letzten Jahren entstanden sind, die ganz dezidiert Fragen stellen oder Stellung beziehen und auch dieser Komplexität gerecht werden. Und das sind jetzt nicht Filme, die so politische Pamphlete sind. Das kommt vielleicht ganz über Umwege dann letztendlich an die Oberfläche, aber die unglaublich interessante und wichtige Aussagen über unsere heutige Welt und Gesellschaft machen.
Haben Sie mir da ein Beispiel?
Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel den Film Play nennen, den wir hier als Premiere zeigen, der in Schweden für Aufregung gesorgt hat, weil es um eine Migrationsproblematik geht. Also es geht um schwarze Jungs, die jüngere weiße Jungs fertig machen. Und das beruht auf wahren Begebenheiten. Und ich finde den Film eben ganz interessant, weil er ganz bewusst mit unseren, ich sage jetzt mal linksliberalen Denkmustern spielt und die ad absurdum führt und zeigt, wie man da irgendwie auf einem Auge blind ist und diese Sachen vielleicht gar nicht so wahrnehmen will. Also das ist ein Film, der unglaublich wehtut und ich würde mal sagen unangenehm ist zum Schauen, aber der halt jetzt eben kein Mitleidkino ist, sondern auf sehr intelligente Weise unser Denken zu dieser Thematik hinterfragt und die Schwachstellen aufzeigt.
Wir sind am Ende der Sendung Das Kino der Zukunft angelangt. Das Kino kann immer noch wehtun, kann treffen, wird es auch immer können. Das Fazit: ist die digitale Revolution ein Zwischenhalt oder ist es das Ende des Kinos, wie wir es kennen? Simon Spiegel?
Wenn es etwas anderes wäre als ein Zwischenhalt, wenn es das Ende wäre, dann wäre das eine Katastrophe. Insofern wünsche ich mir und bin auch davon überzeugt, dass es nur ein Zwischenhalt ist.
Reto Bühler, Kino ist kein Auslaufmodell, auch als Ort, wo man hingeht, um Filme zu sehen.
Ich glaube, dass wir tatsächlich an einem historisch einmaligen Moment angelangt sind, nämlich an dem Moment, an dem man, um Filme zu sehen, nicht mehr ins Kino gehen muss. Also man kann heute tatsächlich jeden Film in der Kürze sich zu Hause auf den Computer laden und ihn dort schauen. Und ich glaube, das ist wirklich, das gab es noch nie in der Geschichte. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung jetzt für uns als Kino, als Institution. Und ich bin aber auch der Überzeugung, dass wir ein bisschen umdenken müssen zwar, aber dass der Ort Kino als Institution trotzdem eine Zukunft hat und dass wir, indem wir das zu einem spannenden kulturellen Ort machen oder indem wir eben doch immer noch ein Ort sind, an dem man Filme konzentriert schaut, indem man sich diese Zeit nehmen muss, indem man abmachen muss, um hinzugehen und den Film halt nicht zwischen E-Mails checken und kochen und telefonieren irgendwo zu Hause guckt, also dass das eine Qualität ist, die Zukunft hat.
Also ich glaube auch, dass wir hier wirklich in einem historisch einmaligen Moment sind und dass uns noch ein weiterer Umbruch bevorsteht, den wir noch gar nicht wirklich abschätzen können, dass ich wirklich glaube, dass wir in 10 Jahren, dass die Kinolandschaft in der Schweiz sehr anders aussehen wird. Die Blockbuster, die mit riesengroßen Aufwand arbeiten, mit 3D-Technik, was es denn sein wird in Zukunft, die wird es immer geben und die werden auch immer Leute anziehen. Und dass es vor allem für die kleineren Filme eigentlich immer schwieriger werden wird, sich in den Kinos zu behaupten. Und eben auch, wie Reto Bühler gesagt hat, im Zusammenhang damit, dass das Angebot immer größer wird, sowohl in den Kinosälen als auch zu Hause, und dass da ganz schwierig ist. Und dass ich aber auch glaube, dass gerade Programmkinos wie das Xenix hier eigentlich die besten Chancen haben zu überleben, weil sie diese Auswahl, die der Einzelne gar nicht mehr treffen kann, weil es einfach viel zu großes Angebot ist, dass sie diese Auswahl treffen können. Und wenn sie das auf eine interessante Weise machen und dann auch zu den Interessierten vorstoßen können, dass es hier wirklich noch viele Möglichkeiten gibt.
Vielen Dank, Reto Bühler, Simon Spiegel. Sie hörten die Sendung Reflexe auf SRF 2 Kultur über das Kino der Zukunft. Simon Spiegel ist Filmwissenschaftler und Journalist und Reto Bühler ist auch Filmwissenschaftler und hat die Reihe Das Kino der Zukunft im Kino Xenix in Zürich betreut, programmiert. Bis zum 15. Mai können Sie im Kino Xenix in Zürich noch einen Blick in die cinematografische Zukunft werfen. Ich bin Brigitte Hering.
Und damit sind wir kurz vor dem Ende. Vor dem Ende dieser Rolle natürlich. Das Kino existiert weiter. Ich aber bin Ihnen noch die Auflösung der Tonspur schuldig. Der Ausschnitt stammt aus dem Pixar-Animationsfilm Cars, den John Lasseter 2006 verwirklicht hat. Die nostalgische Zeichentrick-Story erzählt vom ungestümen Rennwagen Lightning McQueen, der in einem kleinen Kaff im Westen von der Interstate abkommt und auf eine altmodische Kleinstadtwelt trifft. Und auf den sexy Porsche Sally Carrera. Die Stimmen der beiden Autos gehören übrigens Owen Wilson und Bonnie Hunt. Und wenn man bloß hört, wie Sally von der Zeit vor der Autobahn schwärmt, dann ist es nicht ganz einfach, sich das Paar als Automobile vorzustellen. Es ist aber so, das ist der Witz von Cars.
I fell in love with this.
Look at that. Look, and they're driving right by. They don't even know what they're missing.
Well, it didn't used to be that way.
Oh, yeah?
Yeah. 40 years ago, that interstate down there didn't exist.
Really?
Yeah. Back then, cars came across the country a whole different way.
How do you mean?
Well, the road didn't cut through the land like that interstate. It moved with the land, you know. It rose, it fell, it curved.
Morning. Nice day, huh?
Cars didn't drive on it to make great time. They drove on it to have a great time.
Und das war's. Ich bedanke mich für Ihr Ohr und verweise gerne auf sennhausersfilmblog.ch, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Hoffentlich. Viel Vergnügen im Kino.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.